Wir hören den Predigttext aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Und dort schreibt der Apostel Paulus: Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Auf dieser Welt leben 2,26 Milliarden Christen. Insgesamt gibt es rund 42.000 Konfessionen. Auf der einen Seite ist das in dieser eigentlich atheistisch geprägten Zeit sehr erfreulich. Auf der anderen Seite macht es aber auch stutzig. Es gibt so viele verschiedene Arten von Gemeinden und alle haben zumindest in Teilen unterschiedliche Lehren. Es gibt Brüdergemeinden, die Landeskirche, Mennoniten, Pfingstler, Mormonen, FEGs, bekennende evangelische Gemeinden, Katholiken und viele mehr. Da stellt sich die Frage, können wir nicht einfach alle gemeinsame Sache machen? Es ist doch klar, wir sind alle Christen. Wir haben alle das gleiche Anliegen, oder? Ein aktuelles Beispiel zeigt, dass das nicht so ist. An diesem Wochenende begeht die katholische Kirche die Aktion 72 Stunden. Unter dem Motto, uns schickt der Himmel, sollen dort Jugendliche dem Glauben Hand und Fuß geben. Es scheint also hier um die grundsätzlichen Sachen, um die grundsätzlichen Anliegen der katholischen Kirche zu gehen. Hand und Fuß. Und Hand und Fuß des katholischen Glaubens ist, laut dieser Internetseite, dieser Aktion, das Engagement in Asyl- oder Seniorenunterkünften, in Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen. Und dieses Engagement besteht nicht daraus, Gottes Wort weiterzugeben, sondern in dem Aufbau von Klettergerüsten, in der Grünflächengestaltung, Diskussionsrunden, politischen Aktionen oder kurzum um soziale Projekte. Im ganzen Kontrast dazu steht der heutige Predigttext im 2. Timotheusbrief. Paulus schreibt diesen Brief in römischer Gefangenschaft. Er wird bald sterben und er schreibt nach Ephesus an Timotheus. Und dieser Brief ist gewissermaßen das Testament von Paulus. Er schärft Timotheus nochmal die allerwichtigsten Inhalte ein, die es im Glauben zu verteidigen gilt. Er schreibt das, worauf es letzten Endes wirklich ankommt. Und was ist das? Das wollen wir jetzt in einem kurzen Schritt erstmal im Kontext herausfinden und gehen dafür in großen Schritten einmal durch den Brief durch. Im ersten Kapitel macht Paulus deutlich, was ist das Evangelium? Nämlich, in Vers 10, dass Jesus dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen an sich gebracht hat. Weiter versichert Paulus seinem Schüler, dass das Evangelium wahr ist, dass es kostbar ist und dass es keinen Grund gibt, sich für das Evangelium zu schämen. Vielmehr soll er es bewahren und verbreiten. In Kapitel 2, Vers 2 lesen wir, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das ist mit einer der wichtigsten Aufgaben eines Christen. Wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, insbesondere den Kern, das Evangelium. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, zu streiten, zu leiden und notfalls auch zu sterben. Es geht schließlich darum, dass, Kapitel 2, Vers 10, die Auserwählten die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Darauf kommt es letztlich an, dass Menschen gerettet werden und zum ewigen Leben im Glauben an Gott kommen. Von sozialen Projekten steht hier bisher noch gar nichts. Paulus ermutigt seine Schüler, die Aufgabe der Verkündigung wahrzunehmen und macht deutlich, dass die Verantwortung in erster Linie von Gott getragen wird. Er ist es, der durch sein Wort wirkt und Kraft zum Dienst gibt. Und Paulus zeigt ab Vers 11 auf, welche Konsequenzen es für uns hat, wie wir unseren Dienst ausführen. Sind wir treu und tun Gottes Willen, dann wird er uns belohnen. Führen wir unseren Dienst stattdessen nicht richtig aus oder gar nicht, wird Gott ihn auch nicht segnen. Das heißt letzten Endes, dass durch uns Bekehrungen zwar nicht unbedingt verhindert, aber durchaus behindert werden können. Im Sendschreiben in Ephesus geht Jesus sogar so weit und droht damit, die ganze Ortsgemeinde dicht zu machen. In Vers 9, also Kapitel 2, Vers 9, heißt es, Gottes Wort ist nicht gebunden. Gott kann seine Gemeinde auch ohne uns bauen, egal ob wir, wie Paulus, weggesperrt werden oder ob wir einfach unseren Dienst verweigern. Wichtig ist dabei auch Vers 13, der nochmal sicher macht zum Schluss, auch wenn wir als wahre Christen untreu sind, wenn wir unseren Dienst nicht treu ausführen, so bleibt Gott treu und er wird uns durchführen in sein ewiges Leben hinein. Wir halten hier schon mal fest, es geht um Bekehrung, es geht um lebendigen Glauben, darum, dass Menschen vor der Hölle gerettet werden. Das ist der Kern des 2. Timotheusbriefes und das ist der Kern unseres christlichen Dienstes. Und das sollten wir auch im weiteren jetzt hier im Gedächtnis behalten. Nachdem das Ziel des christlichen Glaubens geklärt ist, gibt Paulus klare verbindliche Anweisungen. Was ist zu tun, damit Bekehrung stattfinden kann? Was sind die Grundvoraussetzungen, damit Gemeinde gebaut wird? Und was sind die Herausforderungen, die es jetzt in Ephesus zu bewältigen gibt? Genau darum soll es heute in der Predigt gehen, um die Verse 14 bis 26. Dort geht Paulus auf die innergemeindlichen Probleme ein, die Bekehrung behindern können. Und ab Kapitel 3 kommen dann die außergemeindlichen Probleme. Und ab Kapitel 4, Vers 9 kommt der letzte Block des Briefes, wo es einfach um organisatorische Dinge geht. Paulus bittet zum Beispiel Timotheus, dass er nach Rom kommt, weil er ihn noch ein letztes Mal sehen will. Und naja, ob er es geschafft hat, werden wir auch erst in Ewigkeit erfahren. Aber jetzt wollen wir uns mit dem eigentlichen Thema beschäftigen. Unter der Überschrift Gottes Maßnahmen für Bekehrung. Ich lese nochmal den ersten Teil des Predigttextes, Kapitel 2, Abvers 14. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Halte dich fern von ungeistigem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen, und der Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und bringen einige vom Glauben ab. Hier heißt es, Timotheus soll sie ermahnen. Sie, das sind diese treuen Menschen aus Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Die folgenden Anweisungen gelten daher letzten Endes für alle Christen, denn wir wissen, jeder Christ soll einer dieser treuen Menschen sein. Er soll in der einen oder anderen Form Gottes Wort weitergeben. Egal, ob wir es als Eltern, als Großeltern, an der Arbeit, in der Schule oder auch öffentlich in der Gemeinde tun. Wir sind alle angesprochen. Wichtig ist auch, dass Timotheus inständig, also immer wieder ermahnen und erinnern soll. Und das vor Gott. Es geht nicht darum, dass wir das Ganze einmal gehört haben und dann tun wir es beiseite. Es sind auch nicht einfach nur ein gut gemeinter Tipp, eine menschliche Überlegung, wie es vielleicht sinnvoll wäre, sondern es sind Anweisungen Gottes. Und wir werden uns in unserem Umgang damit vor Gott verantworten müssen. Es ist eine ernste Sache. Aber worum geht es jetzt überhaupt? Was sollen wir tun? Wir sollen nicht um Worte streiten. was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Wie? Wir sollen nicht um Worte streiten? Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir ja, gerade hier in der Gemeinde auch immer wieder tun. Heißt das, dass wir mit der Lehre, mit Auslegung, mit Wortstudium, nehmen wir das alles viel zu ernst? Sollten wir lieber mal fünfe gerade sein lassen? Sollten wir verschiedene Lehrmeinungen nebeneinander stehen lassen, damit die Leute nicht so sehr verwirrt wären? Wäre ja eigentlich ganz angenehm. Wir könnten harmonisch mit jedem zusammenarbeiten. Wir könnten die Zeit der Bibelauslegung für andere Sachen nutzen, zum Beispiel für soziale Projekte. Und wir würden auch sonst viel Energie und Stress sparen. Ist es das, was Paulus meint, mit nicht um Worte streiten? Aus dem Zusammenhang gerissen könnte dieser Vers tatsächlich so benutzt werden, um gegen Bibelauslegung, gegen Engstirnigkeit und Abgrenzung zu argumentieren. Wenn wir uns aber gleich den Kontext angucken, wird sehr schnell klar, dass das blanker Unsinn ist. Zuerst aber wollen wir klären, was dieser Vers hier tatsächlich sagt. Wenn Paulus schreibt, wir sollen nicht um Worte streiten, um die Zuhörer nicht zu verwirren, dann geht es hier um eine Situation, in der einige Personen öffentlich in der Gemeinde, also vor einer Zuhörerschaft, diskutieren und um bestimmte Definitionen und Lehren streiten. Das Ganze ist ungeordnet und meist ohne Ergebnis. Ganz nach dem Trocknerprinzip. Alles dreht sich und dreht sich immer wieder im Kreis und am Ende gibt es heiße Luft. Ein Beispiel. Vor 2 Monaten waren hier wieder Bibeltage in Hannover. Es wurden wieder spannende Referate gehalten, die wahrscheinlich auch bei einigen Menschen Fragen hinterlassen haben. Im Rahmen der Bibeltage gibt es dafür entsprechend Fragestunden. Die Fragen können gestellt werden und werden von den Referenten beantwortet. Nun ist es so, dass auf den Bibeltagen viele Menschen aus verschiedenen Gemeinden kommen. Sie haben oftmals verschiedene Ansichten. Und angenommen, wir haben jetzt eine Person, die stellt in Bezug auf eine Lehre eine Frage. Der Referent versucht, die Frage zu beantworten. Der Fragesteller meldet sich erneut zu Wort und argumentiert dagegen. Er ist noch nicht überzeugt. Wieder versucht der Referent, die Frage zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Wieder meldet sich der Fragesteller oder auch eine andere Person, um sich gegen die Aussage des Referenten zu stellen. Wieder wird versucht, zu überzeugen, wieder ohne Erfolg. Es wird immer weiter diskutiert um die richtige Deutung gestritten. Es wird immer mehr ins Detail gegangen. Man kommt von Hölzchen auf Stöckchen, redet aneinander vorbei, ohne dass es zu einer Übereinkunft kommt. Und das ist gemeint mit um Worte streiten. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass durch solche Diskussionen etliche Zuhörer verwirrt werden. Gerade diejenigen, die noch nicht so gefestigt im Glauben sind oder sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Sie werden verwirrt, sie können dem Disput nicht mehr folgen und wissen gar nicht mehr, was sie in dieser Lehrfrage glauben sollen. Außerdem bei solchen Diskussionen leider rhetorische Künste oftmals überzeugender als Argumente. Diese Streitereien sind damit eine ernstzunehmende Gefahr. Und gerade dann, wenn man bedenkt, dass es oftmals nicht nur auf Bibeltagen, sondern in manchen Gemeinden wöchentlich zu solchen Streitereien kommt. Die Gefahr wird auch deutlich, wenn wir uns dieses Verwirren mal genauer angucken. Im Griechischen steht hier das Wort Katastrophe. Dieses Wort wird noch einmal verwendet in 2. Petrus 2, Vers 6. Und Petrus spricht hier von der Zerstörung, von der Katastrophe von Sodom und Gomorra. Es geht ja also darum, dass einige Zuhörer zerstört werden. Sie werden umgeworfen, also vom Glauben abgebracht. Zumindest in Teilen. Diskussionen solcher Art behindern Bekehrungen, da sie Leute in Lehrfragen verunsichern. Es ist daher enorm wichtig, dass wir solche Wortstreitereien in unseren Gemeinden frühzeitig unterbinden. Das heißt aber zum einen nicht, dass wir gar keine Fragen zulassen sollten. Ganz im Gegenteil, Fragen sind erwünscht. Wir sollen auf Zweifel, wir sollen auf Hinterfragungen und Unverständnis eingehen und das ausdiskutieren. Aber in einem angemessenen Rahmen. Das bedeutet mit wenigen Leuten, die sich auf die Diskussion vorbereitet haben, die sachlich ihre biblischen Argumente vorbringen und bestenfalls auch bereit sind, ihre Ansichten auf Grundlage der Bibel zu ändern. Denn dann geht es nicht darum herauszufinden, wer kann lauter schreien, sondern es geht darum herauszufinden, was sagt die Bibel. Zum anderen dürfen wir aber auch nicht darauf verzichten, unsere Position nach außen hin öffentlich zu vertreten und unsere Argumente darzulegen, auch wenn das zu Streit und Widerstand führt. Tun wir das nicht, verwirren wir die Leute ebenso, da wir keine verbindlichen Lehren und damit keine Orientierung bieten. Wir brauchen klare, biblisch fundierte Standpunkte. Als im ersten Punkt wissen wir jetzt also, was sollen wir nicht machen? Wir sollen nicht um Worte streiten, damit wir in unseren Positionen deutlich bleiben, dass wir die Leute nicht verwirren und dass wir letztendlich Bekehrung nicht behindern. Als nächstes zeigt Paulus, was wir stattdessen tun sollen. Nämlich, Vers 15, Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Wir sollen Gott dienen als rechtschaffender, untadeliger Arbeiter, also wörtlich als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Wir sollen den Auftrag, den Gott uns gibt, treu erledigen, so wie er es will, auf die Art und Weise, die er für richtig hält und wie er sie auch kundgetan hat. Wir sollen ihm dienen, aber was ist jetzt hier speziell der Auftrag? Wir sollen das Wort der Wahrheit recht austeilen. Und auch hier die wörtliche Übersetzung, wir sollen das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden. Das Wort der Wahrheit benutzt Paulus synonym für das Evangelium. Beispielsweise auch in Epheser 1, Vers 13. In Jesus Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. Dieses Wort sollen wir nun in gerader Richtung schneiden. Auch hier wieder gibt es auch andere Auslegungen von liberalerer Stelle, die behaupten, wir sollen das Evangelium zurechtstutzen, es abschneiden, sodass es an die Zuhörer angepasst ist und die Zuhörer es besser annehmen können. Zum Beispiel dadurch, dass wir nicht mehr von Hölle reden oder anderen Sachen. Aber es ist völliger Irrsinn. Paulus schreibt schon in Galater 1, Vers 9, wenn jemand ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also abgesondert, ausgestoßen, mit dem habt nichts zu tun. Es kann also nicht gemeint sein, dass wir das Evangelium verändern sollen. Aber was steckt dann dahinter? Die meisten wissen es wahrscheinlich schon, wenn Paulus schreibt, wir sollen das Wort in gerade Richtung schreiben, bezieht er sich auf seinen Beruf als Zeltmacher. So eine Zeltplane bestand damals nicht aus industriell hergestelltem Kunststoffgewebe, sondern aus Leder und Textilien, aus Naturmaterialien, die von Natur aus halt auch schief und krumm sind. Wenn man diese Materialien dann auch noch weiterhin schief und krumm lässt oder sie schief und krumm schneidet, dann wird auch das Zelt schief sein. Und zudem werden beim Aufschlagen des Zeltes Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. Es ist als Zeltmacher also enorm wichtig, die einzelnen Zeltabschnitte gerade zu schneiden, sodass alles genau zusammenpasst. Das erfordert einiges an Übung und Sorgfalt. Übertragen auf das Wort Gottes heißt das, wenn wir nicht sorgfältig mit dem Wort Gottes umgehen und den Kontext beachten, dann passen die einzelnen Stücke nicht zusammen. Heraus kommt ein schiefes Bild mit diffusen Lehren, das über kurz oder lang auseinanderreißen wird. Auch hier geht es darum, Bekehrung überhaupt zu ermöglichen. Wir müssen Gottes Wort in aller Sorgfalt weitergeben. In Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Christi. Wenn wir also Gottes Wort nicht recht auslegen, ist Bekehrung nicht möglich. Tun wir das nicht, dann kann das Wort auch nicht wirken. Und Gott wird sich auf Dauer einen anderen Boten suchen müssen. Wie gesagt, Gott wird uns nicht endgültig fallen lassen, aber wenn wir unsere Arbeit nicht gewissenhaft tun, wird er jemand anderen finden, der es tut. Wir wissen jetzt also, was sollen wir tun, beziehungsweise was sollen wir nicht tun. Wir sollen nicht um Worte streiten. Wir wissen, was wir im Positiven tun sollen, dass wir Gottes Wort richtig auslegen. Und das reicht doch eigentlich schon als Anweisung. Mehr brauchen wir nicht, oder? Tut's natürlich nicht. Paulus gibt jetzt noch eine weitere Anweisung, und zwar, was wir gegen das Schlechte, gegen das Negative tun sollen. Denn auch hier müssen wir aktiv werden. Und wir müssen sehen, dass es im Folgenden jetzt um den umfangreichsten Punkt geht, der auch am meisten Erklärung bedarf. Halte dich fern von ungöttlichem losen Geschwätz, denn es wird mehr und mehr zu ungöttlichen Wesen. Ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Timotheus soll sich von dem Geschwätz fernhalten. Er soll es meiden, sich absondern. Er soll aktiv werden. Das ungöttliche lose Geschwätz ist im Gegenteil zum recht ausgelegten Wort Gottes. Es ist ein falsches Evangelium. Es ist Irrlehre. Und die hat starke Konsequenzen. Christen werden verführt. Sie werden immer mehr und mehr zur Sünde und zu einem ungöttlichen Lebenswandel getrieben. Und die Beziehung zu Gott wird zerstört. Für Christen und für Nichtchristen ist Irrlehre ein falsches Evangelium noch weitaus gefährlicher. In Vers 18 heißt es, dass dadurch einige vom Glauben abgebracht werden. Wenn jemand am Glauben zum Beispiel interessiert ist, kann und wird ihn ein falsches Evangelium zumindest vorerst von dem entscheidenden Schritt abhalten. Es kommt zur Abkehr. Oftmals wollen die Leute nichts mehr mit irgendwas zu tun haben, was sich christlich nennt. Oder im schlimmsten Fall kommt es auch zur Scheinbekehrung und sie betrügen sich selbst. Womit wir wieder beim Thema werden. Es werden echte Bekehrungen verhindert. Wenn ihr Lehrer einmal in der Gemeinde Fuß gefasst hat, dann frisst die um sich wie ein Krebsgeschwür. Von einer einzigen Person aus kann die ganze Gemeinde infiltriert werden. Deshalb geht Paulus noch weiter. Er sagt nicht nur, dass Timotheus Irrlehre meiden soll, sondern er nennt die Irrlehre und die Irrlehrer frei heraus. Wir sollten ebenso vorgehen. Wir müssen zwar besonnen mit den Irrlehrern umgehen, aber wir müssen auch klar machen, dass sie Irrlehre verbreiten. Es ist auch nicht so, dass Paulus einfach sagt, die labern doch eh nur Müll, sondern er zeigt die konkrete Irrlehre auf. Er hat sich damit beschäftigt, auseinandergesetzt und er kann sie benennen. Er kann auch seine Gegenposition biblisch begründen und er kann sagen, warum diese Irrlehre falsch ist. Er nimmt die Irrlehre ernst. Von Irrlehrern selbst kennen wir nur Hymenäus. Philetus ist bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Und Hymenäus kennen wir aus dem ersten Timotheusbrief. Dort war er noch mit einem anderen Mitstreiter zusammen, mit einem Alexander. Und damals hat Paulus die Irrlehrer schon aus der Gemeinde geworfen. Wie genau die Situation jetzt ist, wissen wir nicht. Es wäre zum Beispiel möglich, dass vielleicht Philetus noch zu der Gemeinde gehört, vielleicht wurde auch Hymenäus wieder aufgenommen oder vielleicht agieren auch beide von außerhalb der Gemeinde. Das können wir letzten Endes nicht sagen. Es ist aber auch nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Irrlehre selbst. Sie ist zwar auch in gewisser Weise noch unsicher, aber wahrscheinlich geht es dabei darum, dass die Auferstehung zum ewigen Leben vergeistlicht wurde. Sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. In dem Sinne, dass es kein ewiges Leben bei Gott gibt. Und dass es keine leibliche Auferstehung gibt. Nach dem Motto, wir haben Gottes Reich nicht im Himmel, sondern wir wollen Gottes Reich auf Erden bauen. Es geht nicht mehr um das Jenseits, sondern um das Diesseits. Nicht mehr um Auferstehung, sondern um ein besseres Leben in dieser Welt. Dafür spricht, dass zu dieser Zeit sich die Gnosis breit gemacht hat. Die Anhänger dieser Weltanschauung hielten alles Materielle und Leibliche für böse und alles Geistige und Geistliche für gut. Das ging so weit, dass leibliche Sünden für unbedeutend gehalten wurden und dementsprechend hat sich ein unzüchtiger Lebensstil breit gemacht. Eine leibliche Auferstehung war daher für sie ein Unding. Die Folgen einer solchen Lehre hat Paulus bereits in 1. Korinther 15, Abvers 12 beschrieben. Er kommt zu dem Schluss, wenn es keine Auferstehung zum ewigen Leben gäbe, könnten wir das Christsein auch gleich lassen. Und so in etwa scheinen auch einige Leute geglaubt zu haben, die Irrlehre gehört haben. Dann können wir es mit dem Christsein auch gleich lassen. Falsche Lehren sind wahrscheinlich die größten Feinde von Bekehrung. Sie verhindern, dass Gottes Wort unverfälscht an den Hörer kommt. Und wenn wir also Leute zur echten Umkehr und zur Buße rufen wollen, dann müssen wir als Person und als ganze Gemeinde uns von ihr lernen und deren Verkündiger fernhalten. Es ist oft schwieriger, als es sich anhört. Irrlehrer sind nun mal keine Unmenschen. Sie stehen auch nicht isoliert irgendwo am Rand. Sie können Freunde, Verwandte, Prediger in einer Gemeinde oder Älteste sein. Oder sie können vielleicht von solchen unterstützt werden. Sie sind Teil einer Ortsgemeinde oder eines Netzwerks. Sie haben großen Einfluss. Meistens ist es ja auch nicht alles falsch, was sie sagen. Oder sie waren früher mal treue Arbeiter, die viel Gutes bewirkt haben. Und das macht es umso schwerer, sich von ihnen zu trennen. Oft trennt man sich halt auch nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen, sodass die Irrlehre ganze Gemeinden spaltet. Oder man selbst eine Gemeinde verlassen muss. Hier entscheidet sich vieles an der Frage, ob man Gott oder Menschen gefällig sein will. Jesus sagt schon in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wenn das für Vater und Mutter gilt, wie viel mehr für andere Menschen? Aber was ist denn jetzt, wenn ich feststelle, dass in meinem Umfeld Irrlehrer sind? Wie verhalte ich mich richtigerweise? Was ist jetzt im Detail zu tun? Darauf geht Paulus im Folgenden ein. Zuvor aber noch ein kleiner, tröstender Einschub. Ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Sein. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Dieses Aber am Anfang deutet darauf hin, dass es ein unmittelbarer Bezug auf das Vorangegangene ist. Also einige werden vom Glauben abgebracht, aber der feste Grund Gottes besteht. Uns drängen sich zwei Fragen auf. Was passiert mit den Irrlehrern, die von der Wahrheit abgeirrt sind? Und was passiert mit denen, die vom Glauben abgebracht werden? Auf beide Fragen gibt Paulus eine Antwort. Der Herr kennt die Seinen. Gott allein weiß, wer die Ewigkeit bei ihm verbringen wird. Er kennt die Sein und wird sie aus dem Glauben und durch diese Weltzeit hindurchbringen. Das heißt, bezogen auf unsere beiden Fragen, nur weil jemand ein Irrlehrer ist, heißt das noch nicht, dass er für die Ewigkeit verloren ist. Es kann sein, dass er sich künftig von seiner Irrlehre lossagt oder dass er sich entsprechend noch bekehren wird, wenn er noch kein Christ ist. Die Anweisungen im Text hier sind davon aber völlig unabhängig. Das heißt, nur weil ein Irrlehrer vielleicht doch noch ein Christ ist, sollen wir nicht anders mit dem umgehen. Und zur zweiten Frage, was passiert mit denen, die vom Glauben abgebracht werden? Ebenso besteht weiterhin Hoffnung für diese Menschen. Die Menschen, die vom Glauben abgebracht wurden. Wie Jesus schon in Johannes 6, Vers 37 sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, selbst wenn Leute in Irrlehre gefangen sind, wenn Leute vom Glauben abgebracht werden, zieht Gott sie zu sich. Da können wir noch so sehr mit falscher Lehre kommen. Wir können nicht gegen Gott anstinken. Diese Tatsache ist aber genauso tröstlich für diejenigen, die selbst falsche Lehre vertreten haben oder in der Gemeinde waren, die falsche Lehre geduldet haben. Es ist schlimm genug, mit dem Wissen zu leben, dass man Bekehrung behindert hat. Es wäre viel schlimmer, wenn wir wissen würden, dass wir Menschen das ewige Leben gebracht hätten. Es ist daher gut zu wissen, dass Gott nicht nur auf uns baut, sondern seinen Willen über unsere Arbeit hinweg durchsetzt. Und dieses feste, ewig beständige Siegel hat nur eine Kehrseite. Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Gott hat dann einen Anspruch darauf, dass die Seinen auch nach seinem Maßstab leben. Auch hierfür ist es wichtig, dass wir sein Wort richtig auslegen und uns von Irrlehre fernhalten. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass wir nicht nach seinem Willen, sondern nach menschlichen Maßstäben handeln. Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist nicht nur der Anspruch, den Gott an uns stellt, sondern es ist auch ein Prüfstein. Wir können und sollen uns immer wieder selbst prüfen, ob wir tatsächlich zu Gott gehören und ob es uns ein Verlangen ist, nach seinem Maßstab zu leben. Dazu gehört auch, dass wir Gottes Wort recht auslegen, damit wir wissen, was sein Maßstab ist. Ist es dir ein Anliegen, von Ungerechtigkeit, von Sünde, von falscher Lehre Abstand zu nehmen? Gehörst du zu Gott? Auch wenn wir immer wieder Probleme damit haben werden, sollten wir danach streben, seinem Anspruch zu genügen. Wenn wir merken, dass wir ihn nicht erfüllen, müssen wir unbedingt was daran ändern. Wir können uns aber nicht nur selbst prüfen, sondern auch andere mit diesem Maßstab prüfen. Aber Vorsicht, das sollten wir nur in aller Demut und Besonnenheit tun. Es kann uns helfen, die Situation, gerade im Umgang mit Irrlehrern, richtig einzuschätzen. Wir werden anders mit Irrlehrern umgehen, wenn er offen sündigt, als mit jemandem, dem wirklich was an Gottes Wort liegt. Gott gibt uns hier eine Richtschnur, womit wir echten von unechten Glauben ein Stück weit unterscheiden können. Es ist auch ein Indiz dafür, wem wir im Lehrfragen trauen. Wir werden an solche Diskussionen denken wir am Anfang. Werden wir hoffentlich eher den Menschen glauben, die integer leben, als die sich offenbar nicht um Gottes scheren. Wir können aber trotz all dem kein abschließendes Urteil daraus schließen. Nur Gott kennt die Sein. Wir können Tendenzen feststellen, die uns helfen, mit der Situation richtig umzugehen. Und genau darum wird es dann einen weiteren Textverlauf gehen. Wie verhalte ich mich im Umgang mit Irrlehrern? Paulus beschreibt die Situation mit einem Bild, einem Gleichnis. In einem großen Haus sind aber nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollen Gebrauch, geheiligt, für den Haushalt brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Paulus benutzt das Bild eines großen Hauses für die Gemeinde. Dabei handelt es sich nicht nur um die Gemeinde im Sinne aller Christen, sondern in erster Linie geht es um die Ortsgemeinde. Das Bild lässt sich aber auch in gleicher Weise auf die gesamte weltweite Schar, diese über 2 Milliarden Christen, anwenden. Das Prinzip bleibt dasselbe. Die Menschen in der Gemeinde werden mit unterschiedlichen Gefäßen aus unterschiedlichen Materialien verglichen. Die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Das Beispiel ist zwar erstmal sehr fern, wenn wir uns aber jetzt vorstellen, in den meisten deutschen Haushalten ist es so, es gibt noch dieses gute, alte, edle Geschirr von Oma. mit dem kostbaren Silbergesteck, mit den prunkvollen Servierschüsseln. Und dieses Geschirr wird nur zu ganz besonderen Anlässen hervorgeholt. Ansonsten wird es meist im Wohnzimmer für alle Besucher gut sichtbar aufbewahrt, in der Glasvitrine. Man stellt es gern zur Schau, es wird bewundert. Und genau das sind Gefäße zu ehrenvollem Gebrauch. Auf der anderen Seite kann man zum Beispiel an Einweggeschirr aus Pappe oder Kunststoff denken. Das ist nichts, womit man angibt. Das ist nichts, was man irgendwie gut sichtbar für alle aufbewahrt. Es bringt keine Bewunderung ein, es bringt keine besondere Ehre. Vielmehr wird es einmal notdürftig benutzt und dann weggeworfen. Beim Thema Notdurft fallen einem dann noch ganz andere unehrenvolle Gefäße ein, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich denke, der Punkt ist klar geworden. Wenn sich jetzt nur jemand reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Haushalt brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Mit solchen Leuten, also mit unehrenvollen Gefäßen, sind ihr Lehrer wie Hymenäus und Philetus gemeint. Sie verunehren Gott, durch sie wird Gott verlästert. Von solchen Leuten sollen wir uns reinigen. Wir sollen uns fernhalten, uns absondern. In 2. Johannes 10 steht, wir sollen solche Leute, also ihr Lehrer, nicht ins Haus nehmen und sie auch nicht brüderlich grüßen. Wenn wir so handeln, dann werden wir unserem Herrn Ehre bringen. Wir werden geheiligt sein, brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Oder kurzum, Gott kann uns gebrauchen, um Bekehrung hervorzurufen. Und das ist es, worum es schließlich geht. Oder andersherum formuliert, wenn es in unserem Umfeld, in unseren Gemeinden Bekehrung geben soll, dann müssen wir uns von Irrlehrern distanzieren. Bis hierhin ist einfach nur mal verdeutlicht, was wir schon in Vers 16 gelesen haben. Es geht aber jetzt weiter. Fliehe die Begierden der Jugend, in Vers 22. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Paulus gibt wieder Anweisungen nach dem bekannten Schema. Er fängt mit dem an, was wir nicht tun sollen, dann kommt das, was wir tun sollen und dann kommt das, was wir gegen andere tun sollen. Wir sollen nicht diesem Beginn der Jugend anheimfallen. Wir sollen sogar vor ihnen fliehen. Also wirklich darauf bedacht sein, nichts damit zu tun zu haben. Aber was sind diese Begierden? Einige Ausleger gehen hier von rein sexuellen Begierden aus und verstehen das als Warnung von dem Einfluss der Gnosis, weil die befürwortet ja ein unzüchtiges Leben, weil es ja auf rein fleischlicher Basis stattfindet und den Geist nicht berühren soll, angeblich. Diese Auslegung ist durchaus denkbar und in Teilen mit Sicherheit auch richtig, aber durch den Zusammenhang wird auch eine andere Deutung noch nahegelegt. Bei dem Begriff Begierden der Jugend geht es auch um törichte Eigenschaften, die unser Handeln bestimmen. Sie treten zwar gehäuft, aber bei weitem nicht ausschließlich bei jungen Menschen auf. Es geht um Stolz, Unbeherrschtheit, Eifersucht, Neid, Streitsucht, Arroganz, Selbstverliebtheit oder auch Hochmut. Wenn wir uns von solchen Irrlehrern abgrenzen, sind genau das eigentlich die Vorwürfe, die wir von den verschiedenen Seiten auf uns einprasseln. Ihr denkt wohl, ihr werdet was Besseres. Ihr wollt doch nur eure eigene Position stärken. Das ist doch keine Art, so mit den Leuten umzugehen. In manchen Fällen können solche Vorwürfe durchaus berechtigt sein. Deshalb warnt Paulus vor solchen falschen Motiven. Wir sollen uns nicht von ihnen leiten lassen. Oftmals hat es aber den Anschein, dass gerade die Irrlehrer aus solchen Motivationen heraus handeln. Und daher fliehe die Begierden der Jugend. Stattdessen jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, mit dem Frieden, mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Statt den jugendlichen Begierden zu folgen, sollen wir aus lauteren Motiven handeln. Also nach Gottes Maßstäben, aus Treue und aus Liebe zu ihm und zu den Geschwistern und zu den Nichtchristen. Wir sollen auch nicht alleine agieren, sondern wir sollen Frieden halten. Wir sollen die Gemeinschaft suchen mit anderen treuen Christen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Es ist also sinnvoll, sich mit anderen treuen Christen zu umgeben. Man hat dadurch ein Korrektiv, das einem selbst vor Irrlehre bewahrt und das hilft, immer wieder im Glauben zu wachsen. Auch bewahrt es vor Unbedachten und vorschnellem Handeln. Gerade beim Thema Irrlehrer sollten wir sorgfältig prüfen und unsere Erkenntnis mit anderen Leuten abgleichen. Nur weil ich selbst persönlich mal einer Aussage nicht ganz zustimme, handelt es sich noch lange nicht um einen Irrlehrer. Auch wenn es zum Beispiel um Fragen nach Kinds- oder Mündigentaufe geht oder ob die Entrückung jetzt vor oder nach oder während der großen Trübsal stattfindet, das sind alles Nebensächlichkeiten. Zudem gibt es durchaus verschiedene Lehrmeinungen, sie sind nicht zu 100% klärbar. Das macht aber noch niemand zu einem Irrlehrer, nur weil er eine andere Auffassung vertritt. Es sagt auch nichts darüber aus, ob jemand den Herrn aus reinem Herzen anruft oder nicht. Wir können also ruhig Frieden halten. Genau, getreu nach dem Motto, im Großen die Einheit, im Kleinen die Freiheit, in allem die Liebe. Auch kann es manchmal vorkommen, dass jemand eine Textstelle falsch verstanden hat und zu komischen Ansichten kommt. Da müssen wir das natürlich klären und gerade rücken, gegebenenfalls auch öffentlich. Aber wenn es um das praktische Leben eines Christen oder einer Gemeinde geht oder gar um das Evangelium selbst, wenn auf dieser falschen Lehre beharrt wird, dann sollten wir wirklich von Irrlehrern reden. Dann müssen wir aber auch umso strenger damit sein. Dann kann man nicht mehr davon reden, dass Gott die Person aus reinem Herzen anruft. Dann sollten wir auch nicht mehr auf Frieden bedacht sein. Es wäre ohnehin ein falscher Friede, da er nicht auf einer gemeinsamen Basis beruht. Und dann kommt das zum Tragen, was Paulus in den folgenden Versen beschreibt. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lernen geschickt, der Böses ertragen kann. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Törichte und unnütze Fragen. Wir haben wieder das gleiche Bild wie am Anfang, nur diesmal steht es im Aktiv. In Vers 14 hieß es noch, dass wir selbst nicht um Worte streiten sollen. Und spätestens jetzt wird klar, dass wir das auch bei anderen Leuten unterbinden sollen. Sie bringen keine Erkenntnis, keine Einigung, sondern bloß Streit. Aber wir sollen nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, auch gegenüber Irrlehrern. Auch wenn sie großen Schaden angerichtet haben und wenn sie selbst streitsüchtig sind, Freundlichkeit sollen wir ihnen gegenüber zeigen. Aber Freundlichkeit ist nicht zu verwechseln mit Inkonsequenz. Irrlehrer, die auf ihre Falschaussagen beruhen, müssen von der Gemeinde ausgeschlossen werden. Paulus hat uns da mit Hymenäus schon ein gutes Beispiel gegeben. Wir sollen geschickt sein im Lehren. Dafür müssen wir natürlich biblische Lehre kennen und sie auch belegen können. Damit werden wir wieder beim Thema Auslegung. Wenn wir beispielsweise in einer Diskussion Verse aus dem Zusammenhang reißen, nur um unsere eigene Position zu stärken, dann sind wir kein Dirt besser als die Irrlehrer. Wenn wir Gottes Wort klar verkündigen, werden die falschen Lehrer durch Gottes Wort angeklagt. Ihnen wird der Spiegel vorgehalten. Die Widerspenstigen werden zurechtgewiesen. Da sie im Normalfall keine guten, also biblischen Argumente vorzuweisen haben, werden sie wahrscheinlich dazu übergehen, uns als Person zu attackieren. Im besten Fall nur mit Worten. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir sanftmütig sind und Böses ertragen können. Weil Böses werden wir ertragen müssen. Können wir das nicht und gehen selbst auf eine persönliche Ebene hinunter, haben wir wieder ungeistliche Wortgefechte. Die eigentliche Kritik wird aus den Augen verloren und beim Gegenüber wird nichts erreicht, außer dass er sich noch weiter gegen uns verhärtet. Das ist mitnichten das Ziel. Wir sollen mit Sanftmut zurechtweisen, damit Gott ihnen vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Und im besten Fall sollen die Irrlehrer wieder nüchtern werden aus der Verstrickung des Teufels. Das heißt, das Ziel ist immer, die Irrlehrer wieder zurück auf Grundlage der Bibel und am besten auch zurück in die Gemeinde zu bringen. Sie sollen also auf Grundlage der Bibel erkennen, dass sie falsch lagen und sie sollen Gott um Vergebung bitten. Das ist das eine Ziel dieses Vorgehens. Wenn wir Irrlehrer aus unseren Gemeinden ausschließen und sie meiden, dann sollte das nicht aus Hass oder Gleichgültigkeit geschehen, sondern aus Liebe zu ihnen mit der Hoffnung, dass sie Buße tun. Das Ganze gilt natürlich genauso, wenn wir uns von einer irrgeleiteten Gemeinde trennen. Das andere Ziel ist es, um wieder zu unserem großen Thema zurückzukommen, dass die Irrlehrer ihr ungastliches, loses Geschwätz nicht weiter in unsere Kreise hinein verbreiten können und dadurch Bekehrung und ewiges Leben behindern. Zum Schluss möchte ich die Predigt noch einmal in drei prägnanten Punkten zusammenfassen. Wir hatten einmal als großes Ganzes die Überschrift Gottes Maßnahmen für Bekehrung. Und als ersten Punkt können wir hier festhalten, Gott reinigt die Seinen. Auf der einen Seite stehen die goldenen und silbernen Gefäße. Sie sind treue Arbeiter, die sein Wort recht auslegen und verkündigen. Sie sind geschickt im Lehren. Sie ehren Gott durch Wort und Tat. Sie jagen der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden. Sie sind nicht streitsüchtig, sondern freundlich und sanftmütig. Gott gebraucht sie, um Leute zur Buße zu rufen, damit sie sich bekehren und selbst lebendigen Glauben erlangen. Und auf der anderen Seite haben wir diese hölzernen und irrenden Gefäße. Sie verbreiten falsche, schändliche Lehren, ungeistliches, loses Geschwätz und führen ein ungöttliches Leben. Sie jagen die törichten Begierden der Jugend nach. Sie widerstehen Gottes Wort und wollen die Wahrheit nicht anerkennen und behindern darin auch andere. Sie sind vom Teufel gefangen und tun seinen Willen. Gott reinigt die Seien. Wir sollen uns selbst von den hölzernen und irdenen Gefäßen reinigen und als goldene Gefäße erweisen, die Gott gebrauchen kann, um sein Werk voranzutreiben und sein Evangelium zu verkündigen. Also, erster Punkt, Gott reinigt die Seinen. Auf dem zweiten Punkt haben wir genau das Umgekehrte. Gott einigt die Seinen. Das ist das Ziel dieser Reinigung. Gott will diejenigen, die wirklich zu ihm gehören, sammeln. Zum einen geht es darum, dass ihr da selbst Buße tun und sich zu Gott zurückwenden. Auch sie sollen gerettet werden. Zum anderen geht es natürlich um ausgewiesene Nichtchristen, deren Bekehrung behindert werden soll. Auch sie sollen Kinder Gottes werden und mit ihm die Ewigkeit verbringen und ihn aus reinem Herz anrufen. Gott stellt uns als eine große Gemeinde hin. Gott einigt die Seinen. Und als dritten und letzten Punkt halten wir fest, Gott kennt die Seinen. Er weiß genau, wer zu ihm gehört. Und wir dürfen sicher sein, dass er unabhängig von unserem Dienst und unabhängig von unserem Scheitern und unserer Treulosigkeit seine Leute vor der Hölle bewahren wird. Er wird im Notfall andere Wege finden, wie er sein Evangelium verbreiten kann. Wobei es natürlich wesentlich besser ist, wenn wir unseren Dienst selbst treu erfüllen und ihm gehorsam sind. Wenn wir sein Wort recht auslegen, wenn wir falsche Lehre meiden und uns von falschen Lehrern trennen. Nur so werden wir auf Dauer Bekehrung in unseren Gemeinden stattfinden. Nur so werden auf Dauer Bekehrung in unseren Gemeinden stattfinden. Gott kennt die Seinen. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.